Baufrequenz, der Podcast von Brüninghoff.
Familienunternehmen in der vierten Generation, 120 Jahre Unternehmensgeschichte. Da kann man Lüb und Wolters durchaus als traditionsreich bezeichnen. Zugleich richtet Geschäftsführer Johannes Bayer das Baufachzentrum sehr zukunftsorientiert aus. Und das nicht nur durch einen 2019 fertiggestellten Neubau. Johannes, ich freue mich sehr, dass du heute bei Baufrequenz dabei bist. Herzlich willkommen.
Hallo Mareike, vielen Dank für die Einladung.
Wie war das damals für dich, als du 2010 in die Geschäftsführung reingestiegen bist?
Im Wesentlichen kann man das zusammenfassen als kurz und schmerzlos. Das war wirklich ungewöhnlich. Ich hatte zweimal das Glück, einmal als ich das Unternehmen meines Vaters vorher übernommen habe in Bayern, als auch hier, als ich von meinem Schwiegervater das Unternehmen übernehmen durfte, dass ich zweimal Senioren hatte, die mir einfach freie Bahn gegeben haben. Also es ist kein Witz, mein Schwiegervater kam ins Büro und sagte, hier, das ist der Poststempel, so verstellt man das Datum, alles andere weißt du ja, ab jetzt bin ich weg.
Und hat man eine besondere Herausforderung, wenn man Schwiegersohn und nicht Sohn ist? Du hast jetzt einen kompletten Vergleich.
Ja, aber ganz ehrlich, da kann ich keine Unterschiede festmachen. Also auch von meinem Schwiegervater oder von der ganzen Familie gab es da nie irgendwelche Unterschiede. Also das wurde genauso gehandhabt. Da habe ich jetzt emotional und fachlich keine Unterschiede feststellen können.
Ja, deine Frau ist ja auch im Unternehmen, also hat die Gesellschafteranteile. Spielt das für die Mitarbeiter eine Rolle? Also oder wäre das, also dass ihr verheiratet seid und oder war das kein, ist das kein Punkt?
Also ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, dass man im Familienunternehmen ist und dass dann auch die Familie irgendwo auch sichtbar ist und auch am Tagesgeschäft teilnimmt und auch an den, ja, auch mal an den Sorgen und Nöten, dass man präsent ist, dass man da ist. Ich glaube, dass das schon ein wichtiger Punkt ist für unsere Leute, ja.
Ja, du bist jetzt noch nicht so alt, dass du dir Gedanken machen musst, wann du das Unternehmen wie übergibst, auch wenn man ja immer sagt, das ist nie zu früh, sondern man soll da frühzeitig Pläne schmieden quasi. Aber aus deinem eigenen Start, den du damals hattest, was nimmst du mit für die nächste Generation? Also wenn du es übergeben müsstest, was hast du daraus gelernt? Was würdest du anders machen? Oder was war vielleicht besonders cool? Es klingt ja nach sehr viel Vertrauen.
Ja, im Kern ist das, glaube ich, auch genau der Punkt, das Vertrauen zu sagen, mach das. Und ich glaube nicht, dass ich wahnsinnig viel anders machen würde. Nö, ich fand das eigentlich sehr angenehm zu sagen, boah, er was für einen, der übernimmt. Am Anfang etwas ungewohnt, dass man sagt, wow, jetzt sollst du hier mal eben schalten und walten. Man muss dazu sagen, ich war schon ein paar Jahre vorher im Beirat und kannte auch die Hintergründe und die Zusammenhänge, also es war kein Kaltstart. Das Vertrauen war schon am Anfang auf der einen Seite sehr befreiend, auf der anderen Seite hat man dann natürlich auch großen Respekt vor der Aufgabe, weil einem halt hier und da an der einen oder anderen Ecke einfach schlicht und ergreifend die Erfahrung fehlt.
Und hattest du dann noch Zugang zu den Erfahrungswerten oder hat man gesagt, okay, probier dich erstmal selber aus?
Also Zugang zur Erfahrung hatte ich von jeder Zeit und von vielen Seiten. Also wir haben ja hier seit Jahrzehnten auch nach wie vor noch einen Beirat im Unternehmen von erfahrenen Unternehmern, mit denen wir uns 2-3 Mal im Jahr intensiver austauschen in Form einer Sitzung, als auch, dass meistens auch bei uns jetzt im neuen Beirat auch unser Beiratsvorsitzender mir so als Sidekick zur Verfügung steht und das heißt, von der Familie als auch aus dem Gremium ist man hier nicht alleingelassen und kann seine Ideen mal austauschen und mal mit einem Sparringspartner austesten.
Und jetzt 2019 habt ihr ja mit dem Neubau hier ganz, ganz wichtigen Schritt so Richtung Ausbau und Zukunftsorientierung gemacht. Erläuter mal so ein bisschen, wie war das? Also warum war klar, wir müssen neu bauen?
Also klar war es von Anfang an noch gar nicht, sondern wir haben uns ja erstmal, wenn man neu ins Unternehmen kommt, macht man sich erstmal ein Bild. Und dann, nachdem man so ein bisschen kennengelernt hat, wie das Unternehmen tickt und wie die Ist-Situation ist, überlegt man sich, wo wollen wir denn hin, was können wir denn noch tun? Und da ist sehr schnell aufgefallen, dass wir wahnsinnig viel Potenzial haben, weil wir so breit aufgestellt sind. Und dass natürlich im Kern des Unternehmens unser absolutes Alleinstellungsmerkmal sind halt unsere sehr sympathischen und fachkundigen und kompetenten Mitarbeiter. Und dann ist die Frage, welche Rahmenbedingungen braucht diese Mannschaft, um sich wirklich gut entfalten zu können? Und da kamen wir an allen Stellen immer nur an Platznöte. Also wir konnten keine Auszubildenden mehr einstellen, weil wir hatten keine Stühle mehr, die wir stellen konnten. Es war alles zu eng, es war sehr laut. Wir haben wirklich die letzten Möglichkeiten abgezirkelt, noch Mitarbeiter zu setzen. Wir konnten Sortimentsflächen nicht erweitern, wie den Fachmarkt oder die Ausstellung. Die Intralogistik war sehr sportlich, sehr umständlich und eigentlich lieferantenorientiert und nicht kundenorientiert. Und es war halt ein Konzept aus den 70er Jahren, was sich irgendwie bis in die Neuzeit irgendwie entwickelt hat. Und auch mit sehr viel Mühe und Einsatz der Vorgängergeneration hat man es dahin gebracht. Das heißt ja nicht, dass der alte Standort in irgendeiner Form nicht gut war. Bloß die Frage ist halt, lässt er uns die Möglichkeiten, was in den nächsten 20 Jahren für uns möglich ist? Und entspricht dann natürlich auch, was Themen wie Intralogistik, Brandschutz, IT und Technik, die heute wahnsinnig wichtig ist, war das möglich, in so einer Altimmobilie mit einem wirtschaftlichen Aufwand den zukunftsfähig zu machen? Und da haben wir verschiedene Planungsszenarien drüber gelegt am Altstandort, ich glaube 16 Stück in Summe. Und die waren alle unwirtschaftlich und Quatsch. Und dann hat man gesagt, okay, wenn das alles unwirtschaftlich und Quatsch ist, dann brauchen wir den Plan B. Und das kann ja nur ein Neubau sein.
Und wie seid ihr das angegangen? Also es ist ja so, dass ihr recht atypisch stark auf BIM gesetzt habt.
Ja, also wir sind, als wir gesagt haben, wir wollen neu bauen, war natürlich erstmal die Frage, wie soll das grob aussehen? Das Vorkonzept haben wir von der Kooperation, von der Eurobaustoff, mal erstellen lassen. Allerdings war sehr schnell klar, dass wenn wir das so gebaut hätten, wie das damals konzipiert war, dann wären wir schon zu klein gewesen, als wir umgezogen sind. Und haben dann mit dem Grobkonzept sind wir dann einmal an Brüninghoff herangetreten, weil die ja seit Generationen bei uns auch am Altstandort, jede Halle ist eine Brüninghoff-Halle. Unser alter Obi-Baumarkt, der mal zu uns gehört hatte, ist von Brüninghoff gebaut. Und dann ist das unser erster Ansprechpartner. Und er sagt so, jetzt guckt euch das mal an, das und das hätten wir vor. Und ja, da hat Frank Steffens uns damals gezeigt, was man im Hause Brüninghoff heute alles kann und was BIM für Möglichkeiten bietet. Und ich persönlich war eher BIM-skeptisch, habe mich da eigentlich aus dem Markt und auch aus unserem eigenen Objektgeschäft, haben wir ja in der Anfangszeit ja nur die schwierigen Phasen von BIM mitgekriegt, gerade wenn man als Nachunternehmer ganz am Ende kommt. Mhm. Aber Frank Steffens hat gesagt, das ist super, das machen wir. Und dann, das hat er sehr überzeugend formuliert. Da habe ich gesagt, hat er recht, dann machen wir das. Und so kamen wir zum BIM. Also eigentlich, weil Brüninghoff die Möglichkeit bot und uns am praktischen Beispiel auch gezeigt hat, wir gesagt haben, wow, da können wir echt einen Mehrwert mitnehmen. Aber es war kein Anforderungspunkt von uns, wo wir gesagt haben, das muss kommen.
Aber ihr habt erst mit BIM geplant und hattet einen Planungsauftrag und habt dann die Ausführung vergeben.
Richtig. Wir haben sehr lange geplant, sehr intensiv und auch an der Stelle nochmal ein herzliches Danke an die Brüninghoff-Mannschaft, die uns in diesen 4,5 oder fast 5 Jahren der Planungsphase so geduldig ertragen hat. denn klar, selbst in dieser Planungsphase haben wir uns sehr gut entwickelt, sind gut gewachsen und dadurch stiegen natürlich auch während der Planungsphase an der einen oder anderen Stelle wieder Anforderungen. Wir haben ja dann nochmal Grundstück dazu gekauft und haben uns dann nochmal vergrößert und ja, kein Gebäude steht an der Stelle, wo es ursprünglich in den Planungen mal stand. Und wir sind eigentlich Brüninghoff und wir sind mit der Planung und unserem Geschäft mitgewachsen. Mhm. Und das war natürlich ein super Vorteil im BIM, weil wir dadurch natürlich, was Entwicklungsszenarien, Haustechnik, Abstandsflächen, Intralogistik, Wege, Blickachsen, Ausstellungsplanung, so viele Möglichkeiten hatten, dann auch dynamisch zu planen. Und dabei nicht den Überblick zu verlieren. Das war schon ein großer Vorteil, ja.
Ja, und jetzt sind fast 2 Jahre vergangen, dass ihr am neuen Standort seid. Seid ihr zufrieden oder könnt ihr direkt noch weiter wachsen?
Ja, zufrieden. Ist man denn wirklich zufrieden? Also prinzipiell muss man sagen, natürlich sind wir zufrieden in Anbetracht der Tatsache, was aktuell sowohl auf dem Planeten los ist, als auch im Land und in der Region. Wäre das völlig vermessen zu sagen, wir sind irgendwie unzufrieden, denn im Endeffekt die Baubranche generell ist von den aktuellen Ereignissen nur dahingehend betroffen, dass wir eben mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber in Summe muss man sagen, war der Weg hierher nicht nur der richtige, weil er uns wirtschaftliche Perspektive bietet, sondern das hat ja damals auch kein Mensch dran gedacht, dass wir mal Büros auseinanderziehen müssen, Pandemiemaßnahmen ergreifen, kontaktlose Verladevorgänge für Kunden ermöglichen, können einen Außenschalter, einen Abholaußenschalter am Gebäude benötigen. Das hat ja kein Mensch vorausgesehen.
Aber das wäre in einem alten Standort ein Riesenproblem gewesen.
Unmöglich wäre das gewesen. Also absolut unmöglich. Auch, dass wir hier jetzt mit einer neuen IT-Infrastruktur waren, wo wir auf Knopfdruck eben alle auch ins Homeoffice schicken konnten. Und das ohne, dass wir irgendwie großartig Dinge umstellen mussten, zumindest im Innendienst, wo das eben möglich war, oder im Objektbereich. Das wäre als Standort auch von der IT-Infrastruktur ein großes Problem gewesen. Und dann natürlich auch von der Präsenz, Abstandsflächen, getrennte Pausenräume. Also wir haben das hier wirklich sehr intensiv alle Maßnahmen umgesetzt. Und dadurch sind wir auch glücklicherweise ohne Corona-Fall im Unternehmen selbst geblieben. Und die Mitarbeiter, die betroffen waren, da haben alle Schutzmaßnahmen so getroffen, dass keine weiteren Mitarbeiter sich infiziert haben, wenn sie sich das irgendwie zu Hause oder im Urlaub eingefangen haben. Und deswegen sind wir heilfroh und zufrieden. Es sind alle gesund und munter. Und das Geschäft entwickelt sich an dem Standort wirklich hervorragend. Und dazu trägt die Mannschaft bei und natürlich auch die neuen Möglichkeiten des Standorts.
Trotzdem, du sagtest das ja gerade, es sind irgendwie schwierige Umstände momentan oder schwierige Zeiten. Ja, Corona betrifft uns alle, aber auch das Thema Ressourcenknappheit oder Materialknappheit. Also wie geht ihr damit um?
Im Endeffekt hilft nur, dass man langfristige, vertrauensvolle Lieferantenbeziehungen über Jahrzehnte aufgebaut hat, wo man in solchen Krisen auch drauf bauen kann. Die Kehrseite der Medaille ist, dass man jetzt auch merkt, welche Lieferanten diese Beziehung nicht so leben, wie wir uns das vorstellen. Auch das merken wir uns natürlich für die Zukunft. Das Zweite ist natürlich, dass wir mit einer guten Mannschaft vorausschauend unsere Sortimente planen, unseren Einkauf planen und den auch immer in enger Abstimmung mit unseren Kunden. Dass wir für Kunden auch Ware vorhalten, disponieren, dass deren Baustellen sichergestellt sind, dass sie weiterlaufen. Das ist im Gewerbekundenbereich einfach die Hauptaufgabe gewesen von uns im letzten Jahr, wirklich Ressourcenmanagement für unsere Kunden zu betreiben. Und das, glaube ich, da haben wir einen ganz passablen, guten Job gemacht. Da sind auch unsere Kunden gut durch die Zeit gekommen. Dass 3, 4, 5% aller Produkte, die wir führen, mal schwer zu bekommen waren oder vielleicht auch mal 2% eine Weile gar nicht zu bekommen waren. Das ist natürlich für uns ungewohnt. Das kennt die ganze Branche nicht. Alle Produkte waren immer im Überfluss und günstig zu haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der Großteil ja wirklich auch gut funktioniert hat. Man redet immer nur über die einzelnen Themen und man muss aufpassen, dass man nicht durch berechtigten Ärger, wenn halt ein Produkt fehlt, das nicht auf den ganzen Bereich ausrollt, weil dann entsteht nämlich eine gewisse, so ein Panikeffekt und dann wird auch gehamstert und gehortet und das führt wieder zur nächsten Verknappung und zu künstlichen Preiserhöhungen. Und jetzt merken wir ja schon ganz deutlich, im Holzbereich haben wir schon wirklich einen größeren Preisverfall von teilweise bis zu 30%, was wir jetzt schon sehen, in kürzester Zeit. Da haben wir ja auch alle nichts von.
Aber da haben wir halt auch mal 400 hoch gehabt. 400%.
Also das ist korrekt.
Muss man ja sagen, dass das wahrscheinlich auch nicht das Ursprungsniveau wieder erreichen wird, wenn es fällt, glaube ich.
Ja, aber wenn Sie jetzt, wir sind ja Generalist und können daher die Risikostreuung auf viele Sortimente verteilen. Wenn Sie jetzt Holzbauspezialist sind und haben für 2 Millionen Holz eingekauft und der Preis fällt um 20%, dann sieht das erstmal nicht so gut aus in der Bilanz. Und dann nutzt Ihnen auch nichts, wenn der vorher gestiegen ist, außer Sie hatten noch genügend Altware. Aber viele hatten keine Ware, mussten zu hohen Preisen sich eindecken. Wenn die jetzt fallen, ist das natürlich für den Handel erstmal auch ein gewisses so ein Volatilitätsrisiko, dass wenn die Preise runtergehen, dass wir dann auch betroffen sind. Aber für uns ist das in Summe immer eine Mischkalkulation. Und wie gesagt, wir haben eine gute Risikostreuung. Und für uns werden sich die Effekte definitiv in Grenzen halten. Ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Und wir sind nach wie vor dabei, für einzelne Kunden natürlich noch Spezialprodukte zu organisieren, die im Moment am Markt schwer oder gar nicht verfügbar sind.
Ja, häufig sind es ja auch, dass ich, sage ich mal, durch geschickte Wahl von einem Substitut, also gerade im Dämmbereich kann ich ja auch switchen, sei es je nachdem, was ich erreichen möchte, ob es um U-Werte geht oder um bestimmte Materialeigenschaften. Habt ihr hier gemerkt, dass es beratungsintensiver war, die Zeit? Also, dass man mehr gucken musste, was ist denn geschickt, wenn der eine auf Mineralwolle besteht, ich aber ja, keine Ahnung, da weniger habe und weiß, der andere braucht es auch, aber da geht auch Steinwolle beispielsweise. Habt ihr solche Themen auch gehabt, dass ihr mehr beraten habt, was man vielleicht anders lösen kann, um das Material geschickter zu verteilen?
Also das auch, wobei man sagen muss, der Profi hat ja meistens eine Vorgabe, an die er sich irgendwie zu halten hat. Und dass wir da wirklich ganze Produktgruppen drehen, will ich nicht ausschließen, dass das vorgekommen ist, aber war, glaube ich, eher die Ausnahme. Was man sagen muss, es war beratungsintensiv dahingehend, dass wir enorm viel kommunizieren mussten, um einfach Mengen, Teilmengen bereitzustellen, neue Ware vorzublocken, wann kommt die, wo muss die hin, welche Bauvorhaben habt ihr wann im Zulauf, kriegen wir bis dahin die Ware. Also es war eine enorme Organisation notwendig, sowohl zur Lieferantenseite und zur Kundenseite. Und wir haben im Holzbauteam im Januar, Februar, da sitzen 5 Mann im Innendienst und die haben in dieser Phase 12.000 eingehende Anrufe verarbeitet in diesen 2 Monaten.
Das habt ihr sonst?
Und das ist etwas, was wir so noch nie hatten, weil natürlich alle gleichzeitig wegen jeder Latte, wegen jeder Bohle, wegen jedem Dachstuhl 6-7 Mal sich rückversichert haben. Und da sind die ausgehenden Anrufe zu unseren Lieferanten ja noch gar nicht mit dabei.
Ja.
Und ja, da muss man schon sagen, da ist schon eine enorme Druckwelle hier durch.
Die hatten sich Urlaub verdient.
Absolut. Also das merken wir auch, dass vor der Urlaubszeit beim einen oder anderen wirklich das Nervenkostüm auch ein bisschen angegriffen war.
Ja.
Umso schöner war es, dass jetzt auch die Urlaubszeit für alle in diesem Jahr wirklich auch intensiv und es war ein ruhiger Juli. Und da konnten alle, die im Urlaub waren, auftanken und die hier waren, auch ein bisschen durchatmen, weil der Druck ein bisschen raus war. Wir merken aber, es zieht jetzt wieder deutlich an und ich rechne auch mit einem sehr fordernden und turbulenten Herbst.
Das wollte ich gerade fragen. Was glaubst du, was die kommenden Monate uns erwarten?
Also die Auftragsbücher unserer Kunden sind voll. Ich sehe auch im Objekt- und im Gewerbebau im Moment geben unsere Zahlen das nicht her, dass es irgendeine Veränderung gäbe. Wir sind von der Auslastung auch da nahezu unverändert über die letzten 2 Jahre geblieben. Und von daher haben wir noch ordentlich Vorlauf. Was dann irgendwann passiert, wenn dieser Vorlauf abgefrühstückt ist, das wissen wir alle nicht. Aber ich bin da wirklich im Moment nicht pessimistisch, weil wir durch so viele Sondereffekte, auch jetzt was Klimawandel und so weiter anbelangt über die nächsten Jahre, sind wir eine der Branchen, die zwar auch verantwortlich ist für 40% des CO2-Ausstoßes weltweit, die Baubranche.
Aber auch viel Spielraum hat.
Aber das heißt auf der anderen Seite, da steckt auch ein Riesenhebel. Das heißt, auf unsere ganze Branche ist man ein Stück weit auch angewiesen, wenn wir unsere Ziele erreichen möchten. Und das ist doch mal ganz gut zu wissen, dass wenn wir da unsere Hausaufgaben machen, dass da auch große Chancen liegen.
Dieses ganze Thema Klimawandel ist jetzt ja ein bisschen etwas, wo man das Gefühl hat, es polarisiert zum Teil auch die Generationen. Ja, und wir haben, so wie du sagtest, mit der Baubranche sicherlich irgendwie einen Teil, der einen großen Hebel hat. Wie siehst du dieses Thema? Ist ja sehr komplex.
Also das ist extrem komplex. Jetzt ist die Frage, sehe ich das privat, sehe ich das geschäftlich? Ich mache da eigentlich gar keinen großen Unterschied, würde ich jetzt nochmal sagen dazu. Aber dass man persönlich jetzt auf radikale Maßnahmen stellt und sagt, wir müssen schauen, dass wir das im Sinne von, ich kaufe jetzt nur noch mein Müsli ohne Karton, das ist ehrbar und ich finde es auch toll, wenn sich jeder engagiert und versucht, sein Bestes zu geben. Nur wir müssen ja irgendwo ein bisschen makropolitisch oder mal über dem im großen Maßstab denken. Und wenn man sieht, für unseren Bereich 40% der Emissionen über den Baubereich und da steckt ein Riesenhebel drin, auf den können wir uns konzentrieren. Ich kann mir jeden Tag Gedanken über Flugreisen machen oder solche Themen. Das macht aber nur 2% des gesamten CO2-Ausstoßes aus. Also in der öffentlichen Diskussion verschwimmen so die Regler, wie man etwas steuern kann, das verschwimmt und man verliert den Überblick. Man wird mit Informationen überbeschossen und weiß dann im Endeffekt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich gehe davon aus, dass wir für unseren Part durch Experten, wie zum Beispiel diesen John Schellenhuber, der ja seine Holzbauinitiative, wo er sagt, wir können uns aus der Klimakrise auch ein Stück weit herausbauen, mit einem sehr gut durchdachten, cleveren, wissenschaftlich fundierten Konzept schon mal die Weichen stellt, wo man jetzt sagen muss, klar, da ist jetzt nicht nur Politik gefordert, da ist auch Industrie gefordert und im Endeffekt muss natürlich auch zum Schluss unser Bauherr und der Bauträger und der Investor, der muss natürlich auch bereit sein, so zu investieren, dass dieser Hebel auch funktioniert. Aber man muss denen halt auch erklären, dass der da ist. Und ich glaube, dass sich da ganz viel bietet an Chance und an Möglichkeit.
Du bist ja so ein Typ, glaube ich, der, so wie du sagst, ja, das ist jetzt nicht irgendwie Untergangsstimmung, sondern wir packen es halt an. Hat dir das auch in, oder hilft dir das in deinem Führungsalltag?
Ja, also
wir
ich
machen
schon
das jetzt?
Nicht, das sollte, oder wahrscheinlich ist das auch so, dass bei jeder Führungskraft irgendwie ein Grundoptimismus drin sein sollte und dass man auch positiv irgendwie mit seinem Umfeld umgehen kann. Denn jeder bekommt Rückschläge im Leben und als Unternehmer bekommt man die dann ja nicht nur in privater Ebene, sondern manchmal auch auf geschäftlicher Ebene und die muss man wechseln und da gibt es dann in jedem Unglück ist auch wieder ein Glück eingebaut und da muss man einfach auch Erfahrungen sammeln, wo man immer wieder Glück hatte, das stärkt einen dann auch und schafft dann auch das Selbstvertrauen und dann glaube ich schon, dass man mit so einer Einstellung was bewegen kann und wenn man immer in Bewegung bleiben möchte und auch Chancen sieht und auch Lust hat, die zu erreichen, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall von Vorteil.
Hast du persönlich so eine Geschichte, wo du sagst, da war ich erst mal einer großen Herausforderung oder mit einem Unglück konfrontiert und da hat sich was Positives draus? Ja,
eine ganze Menge. Also das ist sehr, sehr vielschichtig. Da gibt es aus allen Ecken immer wieder Dinge, wenn man mit Herzblut oder mit Leidenschaft dabei ist, hat man natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung an sein Umfeld. Und das ist auch eine Entwicklung, die lernt man einfach. Ich bin mit 26 habe ich das Unternehmen meines Vaters übernommen und mit 30 später hier Lüb und Wolters. Da gibt es Dinge, die einem einfach zwischen die Speichen fahren, wo man sich danach sagt, Mensch, würde ich beim nächsten Mal anders machen. Und das ist einfach Erfahrungsgewinn. Und da gibt es auch irgendwie so ein schönes Zitat, wo man sagt, Erfahrung ist der größte Lehrmeister, nur das Lehrgeld ist so teuer. Und da muss man einfach drüber stehen und sagen, ja, natürlich müssen wir hier und da Lehrgeld bezahlen und müssen das auch mit einpreisen. Aber im Endeffekt geht es ja darum, was machen wir morgen? Wenn ich die ganze Zeit mir Gedanken mache, wo ich gestern irgendwie hängen geblieben bin oder was mich beschäftigt hat, da bin ich auch nicht der Typ vor. Also das ist eher, dass man sagt, wir ziehen unsere Lehren drauf und weiter geht's.
Aber mit 26 ist ja schon irgendwie krass. Also da hattest du Angst vor der Aufgabe?
Angst wirklich nicht. Also ich hatte immer die Unterstützung. Ich bin in einem sehr guten Umfeld groß geworden. Meine Eltern haben uns viel Vertrauen geschenkt, meiner Schwester und mir, und eine gute Ausbildung bezahlt und ermöglicht. Und dafür, das haben wir so ein Stück weit zurückgeführt, indem wir es auch ernst genommen haben und da vielleicht auch nicht so ganz unerfolgreich waren. Und wenngleich man sagen muss, dass es manchmal auch ganz schön knapp war. Das zählt für Schul- und Studienzeit auf jeden Fall. Also ich war nie ein Einserkandidat, der das irgendwie so auf einer halben Backe gemacht hat, sondern da war manchmal auch schon ein bisschen Verhandlungsgeschick und Rhetorik notwendig, dass man irgendwie zum Ziel kam.
Was hast du studiert?
Ich habe Polz Betriebswirtschaft in Rosenheim gemacht an der Fachschule und vorher eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann in Vollzeitschule mit einem halbjährigen beruflichen Teil, aber eigentlich ein verschultes System war das. Ja.
Also auch nicht unbedingt die Werte, die einem für die Führung schon direkt was bringen. Halt sehr theoretisch, aber noch nichts, sag ich mal, unternehmerisch.
Ach, das würde ich so gar nicht sehen. Mhm. Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, dass wo lernt man denn Führung klassisch? Also ja. Genau.
Gar nicht.
Und das würde ich genauso auch nach wie vor unterschreiben. Es gab überall Ecken, ob es in der Familie war, ob es befreundete Unternehmer war, die man von klein auf kannte, ob es in Lehrstellen, Praktikas, bei Betriebsbesichtigungen oder bei Veranstaltungen. Du lernst immer wieder Leute und Unternehmer kennen, wo man feststellt, wow, da kann man sich was von abgucken und daraus kriegst du immer wieder so ein Puzzleteil und daraus entsteht dann irgendwann ein Bild. Und das ist auch jetzt bei weitem noch nicht fertig. Also da kommt ja noch einiges.
Wo ziehst du dir, sage ich jetzt mal, außerhalb des der Tätigkeit hier Input raus? Also was machst du zum Ausgleich, damit ja sozusagen du geerdet bist für dich? Was ist dir wichtig?
Also Familie ist das A und O und danach kommt, glaube ich, auch erstmal lange nichts. Also das hat man jetzt auch während der Corona-Zeit gemerkt.
Wie alt sind deine Kinder?
Die Große ist 11 und der Kleine ist 8.
Ja, da seid ihr ja auch wahrscheinlich sehr zusammengerückt in der ganzen Zeit.
Ja, wobei wir vorher schon zusammen waren
ja,
und aber jetzt noch enger. Genau. Also der große Vorteil ist natürlich, dass wir das mit dem Homeschooling, mit dem Einsatz meiner Frau natürlich auch irgendwie gewuppt haben und natürlich auch eine gewisse Flexibilität haben, die sonst natürlich nicht, wenn du auf zwei Einkommen jetzt angewiesen bist und in Teilzeit oder so unterwegs bist, wird das natürlich schon schwieriger. Mhm. Und deswegen war das schon eine Herausforderung. Aber die haben wir als Familie, glaube ich, sehr gut gemeistert. Ich konnte mich hier super auf den Betrieb konzentrieren. Nina hat das Familiäre gemanagt und in der Symbiose sind wir sehr, sehr gut durch die Zeit gekommen.
Ja, hoffen wir mal, dass sie das nächste Schuljahr in der Schule verbringen dürfen.
Ja, also auch da wieder nach vorne gucken, wir nehmen es, wie es kommt und wenn das sinnvoll ist, dass die nicht in die Schule gehen und wenn das sinnvoll ist, dass wir Maßnahmen nochmal einführen müssen, ja, dann wäre es ja töricht zu sagen, davor fürchten wir uns oder davor haben wir Angst. Ne, wenn es sinnvoll ist, müssen wir es tun. Mhm. Und im Vergleich zu dem, wir haben mittlerweile Mitarbeiter, die auch die Wochenenden im Moment im Ahrtal und in der Umgebung verbringen, ehrenamtlich. Und wenn man die Geschichten hört von den Leuten, die da zurückkommen und was aktuell wirklich Menschen aushalten müssen, dann gibt es hier überhaupt keinen Grund, auch nur im Ansatz über irgendwie Maske auf, Maske ab, Test zeigen, Test nicht zeigen, zu diskutieren. Da gibt es echt andere Themen im Moment, wo man sagt, da lohnt es sich zu engagieren und auch zu helfen. Das, was uns Corona-bedingt hier passiert, glaube ich, ist erstmal für alle, auch volkswirtschaftlich als auch gesellschaftlich, das kriegen wir hin.
Ja, eigentlich ein schöner Abschluss und Ausblick. Positiv gehen wir in die Zukunft.
Würde ich unterschreiben. Komme ich mit.
Ja, Johannes, ganz vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche natürlich dir persönlich und auch Löw und Wolters weiterhin viel Erfolg auf die nächsten 120 Jahre, die da vielleicht davor liegen, die wir wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, aber ein Teil davon mit Sicherheit. Und danke auch an unsere Zuhörer und wie immer, wenn es interessant war, folgt gerne unserem Kanal. Und weitere Infos zu Löw und Wolters und Brüninghoff findet ihr auch in den Folgenotizen.
Vielen Dank, Mareike.